It's Kelly Clarkson here to talk all things Wayfair, the best place to buy furniture, decor, and anything else you can think of to create a home you absolutely love. Some of y'all might have heard I made the cross-country move from LA to New York last year, and Wayfair has definitely helped me create the feeling of home wherever I am. I love a cozy couch and a comfy living room that feels like our little sanctuary for our family. And I love vases, I love candles, I love anything that kind of makes you feel at home and peaceful. Anyway, something about me is I love options when it comes to making my home more me. I know when I shop with Wayfair, I find options for every style, whether I'm feeling boho or farmhouse, modern, traditional, French country. I can find exactly what I need for my home and more. Everyone loves a good deal. I mean, who does not want free and fast and easy delivery? Come on. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you.
Wayfair, every style, every home.
Hey, yo, was geht? Wir fahren den Kolon durch meine Gegend. Ich tipp nur das ins iPhone ein, was ich erleb. Scheiße, Mann, jetzt sind wir also fame. Hey, yo, was geht? Hey, yo, was geht? Mama, schau her, dein Sohn hat...
15 Jahre war ich Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft. 2014 in Brasilien wurden wir Weltmeister. Es war wirklich eine intensive Zeit, eine erfolgreiche Zeit, aber auch eine absolut herausfordernde Zeit. Das Interesse an meiner Person, das schien irgendwie kein Ende zu nehmen. Aber heute erzähle ich euch, wie ich damit umgegangen bin und ob ich eventuell nochmal als Trainer auf die Bank zurückkehre. Ich bin Jogi Löw. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Es ist die 150. Folge von Meine Geschichte mit einem Gast, der ganz zu Beginn schon, als wir 2020 mit der Sendung angefangen haben, ganz oben auf meinem Zettel stand. Herzlich willkommen, Jogi.
Vielen Dank. Willkommen hier in Freiburg.
Ja, vielen Dank, Jogi. Wir haben uns ja schon mal vor, ich glaube, es war jetzt ein Jahr oder zwei Jahre, haben wir draußen mal zu Mittag gegessen, am gleichen Ort. Wir sind hier im Columbia Hotel, im Herzen von Freiburg. Warum ist das so was wie dein Lieblingsspot hier in Freiburg eigentlich?
Ja, Freiburg ist ja irgendwie meine Heimat. Ich bin hier in der Gegend aufgewachsen, im Schwarzwald. Ich war hier lange beim SC und habe halt hier auch meine alten Freunde. Ich war dann zwischenzeitlich wirklich auch lange weg. Und es ist mir am Anfang auch ein bisschen schwer gefallen, dann 2004 wieder nach Freiburg zurückzukehren, weil ich war in Istanbul, ich war in Innsbruck, ich war in Wien Trainer. Und das waren alles irgendwie Metropolen und hätte natürlich viel geboten, solche großen Städte. Und war auch wirklich sehr interessant. Und dann habe ich mir schon überlegt, wieder ins kleine, beschauliche Freiburg zurückzukommen. Aber es hätte sich dann so ergeben mit meiner Familie, eben als ich 2004 Co-Trainer war beim Jürgen Klinsmann. Und so mit den Jahren habe ich mich hier natürlich schon aber das sehr, sehr wohl gefühlt, weil ich merke, neben dem ganzen anstrengenden Trainerberuf war das für mich wirklich eine Oase, so ein bisschen der Ruhe der alten Freunde, die mich kennen aus meiner anderen Zeit. Und das hat mir schon auch manchmal wirklich auch geholfen, so ein bisschen die Bodenhaftung zu behalten.
Ja, guter Punkt. Glaubst du denn, dass du Freiburg nochmal verlassen wirst?
Nein, das glaube ich nicht. Wenn, dann vielleicht nur zeitlich. Mhm. Aber dauerhaft auf keinen Fall, weil meine Basis, die wird hier bleiben, auf jeden Fall. Ja. Weil die Natur ist hier sehr schön und das bietet hier viele Möglichkeiten und ist eigentlich eine schöne Stadt, hier zu leben.
Du hast ja gesagt, du bist hier unweit ja auch geboren und groß geworden. Was ist denn etwas aus deiner Kindheit, was dich geprägt hat?
Aus meiner Kindheit hat mich natürlich schon auch einiges geprägt. Ich meine, wir sind in einem kleinen Dorf groß geworden. Das waren, glaube ich, 2500 Einwohner damals. Mhm. Es gab einen Sportverein, es gab eine Schule. Das Schöne war, dass man eigentlich jeden Tag irgendwie draußen sein konnte. Wir haben jeden Tag gekickt, von nachmittags nach der Schule bis zum Abend. Und es war so ein Gefühl der Gemeinsamkeit, der Gemeinschaft auf dem Dorf. Und das hat mich schon auch sehr geprägt und so. Wir waren schon auch irgendwie eine große Familie. Und wir sind auch aufgewachsen, so auch in unserem Elternhaus, meine Brüder und ich, mit einem guten Wertesystem. Also so Werte, die man dann schon auch für sein ganzes Leben irgendwo in sich trägt.
Glaubst du, wir verlieren das gerade so ein bisschen?
Ja, manche Tendenzen, die sind natürlich ein bisschen besorgniserregend hier in unserem Land. Auf jeden Fall, wir haben natürlich auch einige Probleme, das ist offensichtlich. Aber am Ende müssen wir uns das bewahren, was für uns irgendwie so mit am wichtigsten ist, die Demokratie und die Freiheit, unsere Meinung zu sagen. Ich glaube, das ist einfach auch wichtig für die Zukunft.
Mhm. Sprechen gleich dann vielleicht auch nochmal ein bisschen konkreter darüber, aber den Rest würde ich vorschlagen, sprechen wir im Sitzen.
Ja? Okay.
Jogi, ich würde gerne einmal eine Schnellfragerunde mit dir machen. Ich stelle dir kurze, schnelle Fragen mit der Bitte um kurze, schnelle Antworten. Ist nicht immer ganz einfach, ich weiß, aber wenn es einer schafft, dann du.
Man kann es versuchen,
ja. Würdest du an Joshua Kimmichs Stelle den Verein nochmal wechseln?
Ich als Spieler an so einer Stelle mit vielleicht diesen Möglichkeiten würde es tun. Weil ich habe selber im Ausland gelebt und habe selber eigentlich die Erfahrung gemacht, wie viel man lernen kann von anderen Kulturen, von anderen Ideen, von anderen Spielphilosophien, Spielstilen, von anderer Lebensweise. Das hätte mir in meiner Entwicklung wahnsinnig gut getan. Und so gesehen, wenn man mich fragen würde, könnte jedem Spieler raten, wenn er die Möglichkeit hat, ist vielleicht ein guter Schritt, zu einem Club zu gehen, der vielleicht auf der Ebene ist wie Bayern München.
Messi oder Ronaldo?
Messi.
Was wäre aus Joachim Löw ohne Jürgen Klinsmann geworden?
Irgendein Trainer, der vielleicht in der Schweiz in einem Umfeld arbeitet, wo es ihm wahrscheinlich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Meine allerschönste Trainerstelle war meine erste bei Frauenfeld. Da war ich Spielertrainer und ich konnte mich wirklich irgendwie verwirklichen. Und da habe ich irgendwie gespürt, wie viel Freude mir das macht. Und damals hatte ich ein Angebot vom VfB Stuttgart als Co-Trainer. Mhm. Aber man musste mich überreden, damit ich da hingehe. Aber es war natürlich im Nachhinein mein großes Glück. Aber ich war ein Jahr Trainer bei der Regionalliga, beim Regionalliga-Verein in der Schweiz. Und das war meine helle Freude. Ich war irgendwie so glücklich über jedes Spiel, über jedes Training, über jeden Sieg.
Warum war das die schönste Station?
Ja, weil es war es für mich neu und ich habe damals auch gespürt, dass ich es kann. Wir hatten irgendwie auch Erfolg und ich habe gemerkt, dass mir das viel Freude macht, sagen wir mal, gewisse Dinge zu entscheiden, mir Trainings zu überlegen, mir Lösungen zu überlegen. Ich habe viele Fehler gemacht, aber trotzdem hat mir viel Spaß gemacht. Und in der Gemeinschaft haben wir unglaublich gutes, sagen wir mal, ein motivierendes, ein fruchtbares Verhältnis gehabt. Und das hat mir viel Spaß gemacht.
Glaubst du, dass Jürgen Klopp nochmal Bundestrainer wird?
Ich glaube es nicht. Aber wenn sich das viele vielleicht wünschen und wenn das natürlich für ihn auch eine Position wäre, für die er natürlich absolut, sagen wir mal, geeignet wäre. Aber ich glaube, er hätte so auch eine Aufgabe gefunden, sagen wir mal, im anderen Bereich, bei einem unglaublich spannenden Projekt. Und dass er das auch die nächsten Jahre durchziehen wird. Und er, sagen wir mal, in solcher Position auch so viel geben kann, aufgrund seiner Erfahrung, seiner Qualität, dass er nicht mehr zurückkehrt auf die Trainerbank. Das glaube ich nicht.
Wäre das eigentlich auch so eine Aufgabenstellung gewesen, die dich interessiert hätte?
Ich kenne jetzt, sagen wir mal, seine genaue Kompetenz jetzt auch nicht. Er hätte ja auch viele, viele Vereine zu betreuen. Ich glaube, dass es für mich jetzt nicht unbedingt das Richtige wäre. Wenn, dann würde ich mich eher auf einen Verein, auf eine Ausbildung, auf eine Philosophie begrenzen wollen und dort meine Kraft und Energie irgendwie investieren wollen, als so global in verschiedene Bereiche auch zu arbeiten.
Wir haben, seitdem du Bundestrainer geworden bist, haben wir nur Erfolg gehabt. Das kannte man, wenn man mal zurückguckt, 2002, was wir da für Fußball gespielt haben. Da sind wir dann durch Oliver Kahn so weit gekommen. Und dann sind wir immer ins Finale oder Halbfinale gekommen mit einem Fußball, den wir ja über viele, viele Jahre, also ich konnte mich nicht erinnern, dass die Nationalmannschaft mal so gut gespielt hat. Und dann geht einmal was schief. Ich meine, ein Jahr vorher habt ihr ja noch den Confed Cup gewonnen. Dann geht einmal was schief. Ja. Hat es nicht wehgetan, dass dann plötzlich auch Leute gefordert haben, dass du entlassen werden sollst?
Natürlich tut es dann auch ein bisschen weh, aber wenn man es, sagen wir mal, die Enttäuschungen nachvollziehen kann. Das war ja für mich selber auch eine große Enttäuschung. Und davor gab es ja auch schon manchmal Kritik. Damit muss man ja auch irgendwie leben. Wir sind 2012 ausgeschieden nach einer guten WM 2010 im Halbfinale gegen Italien. Wir haben natürlich, sagen wir mal, die Messlatte selber ein bisschen hochgelegt in den Jahren auch zuvor mit Teilnahmen am Finale oder Halbfinale. Und man hätte sich natürlich in Deutschland dann auch irgendwann mal einen Titel gewünscht wieder. Es kam so, ich habe es so erwartet. Im Nachhinein habe ich natürlich mir häufig darüber Gedanken gemacht, ist vielleicht gut, wenn man, sagen wir mal, im Moment des größten Erfolges aufhört, nach einem WM-Titel. Da kann man sich natürlich ein Denkmal setzen. Auf der anderen Seite war das für mich damals auch so ein bisschen vielleicht eine Flucht vor der Verantwortung. Es lief alles gut. Man hätte natürlich auch wieder neue Ziele nach einem Turnier. Man möchte oben an der Spitze bleiben, man möchte sich nochmal weiterentwickeln. Also das war für mich damals so der Antrieb zu sagen, es gibt wieder neue Herausforderungen. 2018, nach so langer Zeit, wäre es vielleicht der richtige Moment gewesen. Ich hätte damals müssen den Weg frei machen. Wir waren bis zu Beginn des Turniers richtig gut.
Aber warum? Ich finde nicht. Das wäre doch auch
wir haben uns die vier Jahre nach der WM 2014 wirklich auch nochmal in manchen Parametern, die uns wichtig waren, entwickelt. Wir waren 2016 bei der EM, waren wir sehr, sehr gut. Wir haben ein bisschen unglücklich verloren im Halbfinale gegen Frankreich. Wir haben 2017 Confed Cup gewonnen mit einer jungen Mannschaft und in der Quali zu 2018, da waren wir ja in 10 Spiele, haben wir 10 Spiele gewonnen. Wir waren sozusagen bis zum Beginn des Turniers oder bis zur Nominierung waren wir gut. Aber damals ist was passiert, was keiner von uns irgendwie geahnt hätte und was keiner von uns mehr beeinflussen konnte. Nämlich es gab damals ja auch so ein bisschen die politische Geschichte mit dem Foto Erdogan und Özil 2018. Und darüber hätte ja ganz Deutschland und alle diskutiert 3 oder 4 Wochen lang. Muss man die Spieler zu Hause lassen? Was hätte es für Konsequenzen? Und das hätte natürlich auch sagen wir, unsere gesamte Mannschaft ein bisschen abgelenkt, weil es war bei jeder PK, an jedem Tag war das irgendwie das allerwichtigste Thema im Trainingslager in Südtirol. Und das hat unsere Mannschaft zum ersten Mal und in den vielen Jahren, in denen ich jetzt als Co-Trainer oder als Trainer dabei war, zum ersten Mal die Mannschaft auch ein bisschen gespalten. Weil die beiden Spieler, Özil und Gündogan, waren natürlich auch, sagen wir mal, mental ziemlich am Boden über den ganzen Shitstorm, den sie irgendwie ertragen musste in der ganzen Geschichte auch. Und es gab auch Spieler, die mal vielleicht kamen und die gesagt haben, vielleicht muss man die nach Hause schicken. Auf der anderen Seite wollte ich diese Spieler, die in den Jahren davor ja so viel für Deutschland auch gemacht haben. Der Özil war Weltmeister, war einer übrigens, wir waren ja vorher mal bei dem Thema, vielleicht der begabteste, der talentierteste Spieler überhaupt, wollte ich natürlich auch in dem Moment ein Stück weit schützen. Aber die Spieler sind natürlich auch nicht mehr an die Leistung gekommen, in der sie vielleicht vorher waren. Und das hat die ganze Mannschaft so ein bisschen, sagen wir mal, gehemmt und zu viel diskutieren lassen. Und wenn man beim WM-Turnier, ich sage es mal, 5 oder 10% vom Fokus verliert, von der Konzentration verliert, und das war bei uns so, dann wird man halt wieder relativ schnell nach Hause geschickt.
Wie viele Spieler waren das, die gesagt haben, vielleicht ist es besser, wenn wir die beiden jetzt nicht mitnehmen?
Das kann ich so in der Anzahl natürlich jetzt nicht benennen. Da werde ich auch keinen Namen nennen. Aber es kam natürlich, ich habe ja auch mit Spielern darüber, über die Situation diskutiert, wie können wir denn vielleicht, sagen wir mal, das ganze Thema ein Stück weit wieder vom Eis bringen und so. Was können wir denn machen? Wir waren ja auch beim Bundespräsident Steinmeier. Wir waren bei der Politik. Wie können wir vielleicht die Thematik lösen? Aber die Thematik war irgendwie nicht mehr zu stoppen. Das war wie eine Lawine, die über uns hinweggerollt ist.
Wäre es besser gewesen, wenn du die Spieler dann, wie von einigen gefordert, vielleicht doch zu Hause gelassen hättest?
Vielleicht wäre es besser gewesen, im Nachhinein zu sagen, okay, ist vielleicht gut, wenn sie zu Hause bleiben, weil weder der Mesut noch der Ilkay waren eigentlich mental in der Lage, vielleicht auch so ein Turnier zu spielen. Und vielleicht wäre es gut gewesen.
Ich meine, Mesut Özil, weil du es gerade ansprichst, du hast die schützende Hand ja über die Spieler gehalten. Ich glaube, man konnte vielen irgendwas vorwerfen, dir aber nicht. Er ist ja dann zurückgetreten, auch mit einem fragwürdig, wie er es dann gemacht hat. Und da wurde ja alle Leute so gefühlt unter Generalverdacht gestellt. Er hat unter anderem Rassismus dem DFB vorgeworfen. Aber zwischen euch beiden, ihr hattet ja immer eine besondere Beziehung. Warst du zu dem damaligen Zeitpunkt, oder wie sehr hat dich das enttäuscht?
Es hat mich schon auch ein bisschen enttäuscht, dass er zurückgetreten ist aus der Nationalmannschaft. Nach so vielen wirklich auch tollen Jahren. Der Mesut war, glaube ich, 4 oder 5 Mal in meiner Zeit Nationalspieler des Jahres gewählt worden oder so. Es waren viele Jahre mit Mesut, die waren echt klasse. Und natürlich hat es mich dann enttäuscht, dass er mich nicht selber eigentlich informiert hat. Das war eigentlich, ist schon nachzuvollziehen, wenn er so eine Entscheidung trifft. Aber ich habe einfach gedacht, dass er mich persönlich informiert, bevor vielleicht auch die Pressemitteilung rausgeht. Und das ist eben nicht der Fall gewesen. Und das hat mich so, sagen wir mal, ja, ein bisschen wütend sein lassen und hat sich natürlich auch in der Enttäuschung ein bisschen gezeigt bei mir. Wir haben uns dann aber mal, es hat gedauert eine Weile, aber nach einem Jahr haben wir uns dann mal ausgesprochen, wir haben telefoniert und damit haben wir die Dinge wieder aus der Welt geräumt und er hat sich natürlich dann auch dahingehend geäußert, ja. Aber er war natürlich auch, sagen wir mal, getroffen von der ganzen Kritik an seiner Person, die er so irgendwie nicht unbedingt nachvollziehen konnte. Und in seiner ganzen Enttäuschung ist er dann irgendwie davongelaufen. Aber wir haben uns ausgesprochen, ist alles wieder okay.
Hat er sich entschuldigt bei dir?
Wir haben drüber gesprochen und er hat mir seine Beweggründe nochmal genannt, hätte aber natürlich auch eingesehen, dass es vielleicht besser gewesen wäre, hätte mich persönlich informiert.
Mhm. Seid ihr eigentlich sowas wie Freunde?
Das nicht unbedingt. Ich hatte ja immer ein gutes Verhältnis zu den Meisterspielern, aber Trainer und Spieler, da bleibt immer irgendwie eine gewisse Distanz. Freunde sind was anderes. Mit Freunden verbringt man viel Zeit. Freunde sind immer da, wenn es einem schlecht geht. Mit Freunden geht man in Urlaub und das mache ich natürlich mit den Spielern nicht. Aber trotzdem haben wir eine starke Bande. Das Band ist schon stark geknüpft so über die vielen Jahre hinweg und vor allen Dingen auch mit der 2014er Mannschaft. Mit denen bin ich ja schon auch einen Weg gegangen. Wir haben uns gegenseitig häufig wieder aufgerichtet nach Niederlagen und haben so einen großen Triumph zusammen gefeiert. Also das wird uns das ganze Leben verbinden.
Dann bleiben wir nochmal bei 2014. Welttrainer, Weltmeister. Hattest du eine Vorstellung davon, wie sich dein Leben danach verändern würde, nach diesem großen Erfolg?
Eine Vorstellung hatte ich nicht. Ich bin ja auch so ein bisschen in ein emotionales Loch danach gefallen, dass es nicht immer so eitel Sonnenschein ist. Auch wenn man gewinnt, ich meine, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, ist ja schon was Einmaliges für Trainer und für Spieler, findet ja auch alle 4 Jahre nur statt. Also man nimmt einen langen Anlauf. Man investiert wahnsinnig viel Zeit, viel Energie, viel Arbeit in so eine Geschichte. Und dann wird man irgendwie dafür belohnt. Und dann ist man in so einem kollektiven Rausch der Gefühle und der Ekstase. Ich meine, das hätte ein paar Tage angedauert. Ganz Deutschland hat gefeiert. Das war für mich ein unglaublich schöner Moment, nach Deutschland zurückzukommen. Nach Berlin, Brandenburger Tor, 1 Million Menschen. Aber der Alltag beginnt wieder. Es gibt wieder andere Gegner, die wollen dich besiegen. Denen ist egal, was du vorher gewonnen hast. Und es ist vielleicht, wenn man vom schönen Urlaub am Traumstrand zurückkommt, dann geht am Montag wieder ins Büro, dann tanzt man jetzt auch nicht unbedingt vor Freude, sondern dann denkt man sich zurück und man träumt wieder ein bisschen so von der schönen Zeit. Und wenn man so einen Titel gewinnt, dann muss man einen langen Weg den Berg hochgehen. Man hat einen tollen Ausblick. Der Weg runter ist aber auch manchmal wieder beschwerlich. Und nach der Zeit bin ich auch nach diesem Rausch bin ich aufgewacht und habe so eine gewisse Leere gefühlt in mir. Das, die war jetzt nicht körperlich, sondern die war mental. Mhm. Ich habe mich gefragt, okay, was gibt's noch für Ziele? Jetzt haben wir alles erreicht. Unsere ganzen Ziele, für die wir so lange gearbeitet haben, die haben wir jetzt erreicht. Wie können wir das vielleicht noch toppen? Was habe ich für Ideen? Was können wir jetzt besser machen? Was muss ich für neue Reize setzen? Muss ich neue Wege gehen? Aber mir haben schlichtweg so ein bisschen die Ideen gefehlt, die ersten Wochen danach. Und das hat mir so eine gewisse Leere gegeben. Und ich habe mir überlegt und eigentlich habe gedacht, okay, wo sind denn meine Ideen? Oder wo ist meine Kreativität? Und das hat mich dann auch ein bisschen runtergezogen und hat mich nachts wach sein lassen, nachdenken müssen über die Dinge. Und da habe ich schon auch ein paar Wochen oder 2-3 Monate gebraucht, bis ich wieder gespürt habe, okay, ich habe mir dann eine Leiter gefunden, aus diesem Tief rauszukommen, aus diesem emotionalen Tief. Und habe dann wieder so den Antrieb entwickelt und den Ehrgeiz entwickelt. Und dann habe ich mich auch wieder ein Stück weit gefangen. Also es ist nicht immer so einfach, wenn man erfolgreich ist. Ja? Man ist schon manchmal auch alleine, man will es bestätigen, man will es noch besser machen. Mhm. Es fängt alles wieder von vorne an. Jetzt muss ich wieder von neu beginnen, habe ich mir damals gedacht. Wie kann ich das denn schaffen? Und das hat so in mir selber alles zusammen ein bisschen Zweifel ausgelöst.
Hat sich das nur auf die sportliche Situation ausgewirkt oder auf dein gesamtes Leben, auch auf das Private?
Das hat sich aufs gesamte Leben natürlich auch ausgewirkt. Das nimmt man natürlich auch mit. Also das Sportliche ist das eine. Aber diese, sagen wir mal, diese bisschen gedrückte Stimmung, dieses emotionale Tief, das nimmt man ja irgendwie überall mit hin. Und dazu kam eben noch in die Zeit, weil du vorher ja auch davon gesprochen hast, hat das Leben verändert. Mhm. Natürlich, noch mehr Paparazzis, noch mehr, sagen wir mal, Trubel um mich herum, noch weniger Freiheit, noch weniger Ruhe. Das hat natürlich da ein bisschen dazu beigetragen, dass ich mich nicht so toll gefühlt habe, wie ich es mir vielleicht vorm Titel vorgestellt hätte. Ich habe gedacht, da bin ich im Rausch für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Aber nach diesem Rausch kommt der Kater ein bisschen im Leben.
Du hast ja von einigen wenigen Monaten gesprochen, in denen du dich da in dieser Situation befunden hast. Als es ein Tag war, 2, 5, 10, plötzlich waren es dann 3 Wochen. Hast du die Sorge gehabt, dass das nicht mehr verschwinden könnte?
Die Sorge habe ich nicht gehabt, weil ich habe ja vorher schon auch gelernt, manchmal mit solchen Höhen und Tiefen umzugehen. Ja, 2010 haben wir im Halbfinale verloren, 2006 war ich dabei, haben wir im Halbfinale verloren, 2012 im Halbfinale verloren. Das waren schon auch Enttäuschungen, die steckt man ja auch nicht immer so einfach weg. Also ich habe schon auch gemerkt und gewusst, es ist schon tief da, aber ich finde wieder den Weg raus, ich finde neue Ansätze, ich finde wieder auch eine neue Motivation. Ich hatte jetzt nicht die Angst, dass ich da irgendwie drin stecke blieb, sondern ich habe mir natürlich mit Menschen irgendwie zusammengetan, die mir gut getan haben in der Zeit, die mir nahe standen, mit denen ich über meine Probleme reden konnte. Wir hatten ja auch der Hans-Dieter Herrmann, unser Sportpsychologe im Team schon seit Jahren. Der hat mir natürlich auch ein paar wichtige Dinge an die Hand gegeben, wie man manche Dinge wieder ein bisschen lösen kann, manche Verspannungen, Anspannungen und so weiter. Und so Ideen kommen dann auch wieder mit der Zeit. Ich musste mich einfach ein bisschen zurückziehen, musste ein bisschen meine Ruhe finden und musste das auch irgendwie so akzeptieren, dass einem halt auch mal nicht so gut geht, mental wie natürlich dann auch körperlich. Und hab dann schon auch den Weg wieder irgendwie da gefunden, zu sagen, okay, ich habe wieder den Ansporn, nochmals irgendwie das so zu gestalten, dass man da irgendwie noch besser sein könne.
Ist diese mentale Leere, die du ja dann überwunden hattest, ist die jemals wiedergekommen?
Die kommt immer wieder mal, glaube ich, im normalen Leben kommt die manchmal. Die kommt natürlich im Fußball sowieso. 2018 hatte ich auch so ein bisschen dieses Gefühl von emotionaler Leere. Weil der Zug, der fährt eben im Fußball oder im Sport irgendwie hoch und runter über diese Achterbahn. Und manchmal muss man auch, ja, glaube ich, den Zug einfach mal irgendwie anhalten und muss mal ein bisschen reflektieren. 2014 wie 2018 habe ich natürlich dann auch die Zeit so genutzt, für mich ein bisschen zu reflektieren, was war, was hätte es denn ausgemacht, warum war man vielleicht erfolgreich. Und wenn man das weiß, dass man mal Erfolg hatte, dann weiß man ja eigentlich auch, dass man es kann. Dann fragt man sich vielleicht, warum es im Moment nicht so gelingt. Aber man muss manchmal anhalten und muss zu sich selber finden. Und das konnte ich natürlich dann am besten, indem ich halt einfach auch mal ein paar Tage für mich alleine war und alles mal so ein bisschen auf mich wirken lassen habe und alles auch mal ertragen habe, die ganzen Dinge, die da kamen, die ganzen Zweifel vielleicht, die ganze Leere, irgendwie so das zu durchleben. Und man spürt dann, es kommt wieder neue Kraft.
Darf ich dir noch eine, das ist wirklich eine private Frage, stellen? Du darfst ja entscheiden, ob du sie beantwortest. Weil ich habe mir Gedanken darüber gemacht, du warst ja auch in all den Jahren eine Vaterfigur für viele Spieler, hast viele über Jahrzehnte teilweise begleitet. Eigene Kinder hast du aber nicht. Hast du dir mal vorgestellt, wie es gewesen wäre, wenn du eigene Kinder gehabt hättest?
Das habe ich mir nicht erst nur einmal vorgestellt, sondern stelle mir natürlich häufiger vor. Mhm. Absolut. Das wäre natürlich wunderschön gewesen. Damals war es so, dass, vielleicht kann man das jetzt auch so sagen, das ist natürlich sehr privat, aber meine Frau, die konnte jetzt keine Kinder bekommen, mir ist natürlich auch immer wieder mal versucht, aber dann hätte man sich natürlich auch damit ein Stück weit jetzt mal abgefunden. Es gab dann viele andere schöne Dinge im Leben. Natürlich, mit Kindern hätte ich vielleicht auch gar nicht können, so überall in der Weltgeschichte rumreisen und überall in so unterschiedliche Länder tätig sein. Also es hätte vielleicht auch mir manche Vorteile genommen in meinem Berufsleben, aber heute denke ich natürlich manchmal, wäre es schön gewesen, hätte eigene Kinder, absolut.
Das war die 150. Folge Meine Geschichte mit Joachim Löw, Teil 1. Denn kommende Woche folgt Teil 2 und ich kann euch versprechen, es wird unglaubliche Anekdoten geben und ihr werdet Joachim Löw so privat erleben wie noch nie. Freut euch drauf.
Clarkson here to talk all things Wayfair, the best place to buy furniture, decor, and anything else you can think of to create a home you absolutely love. Some of y'all might have heard I made the cross-country move from LA to New York last year, and Wayfair has definitely helped me create the feeling of home wherever I am. I love a cozy couch and a comfy living room that feels like our little sanctuary for our family. And I love vases, I love candles, I love anything that kind of makes you feel at home and peaceful. Anyway, something about me is I love options when it comes to making my home more me. I know when I shop with Wayfair, I find options for every style, whether I'm feeling boho or farmhouse, modern, traditional, French country. I can find exactly what I need for my home and more. Everyone loves a good deal. I mean, who does not want free and fast and easy delivery? Come on. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you. Wayfair. Every style, every home.